Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
You gotta pay.
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir. Dieses Mal das Warum zuerst. Führung im Sturm. So haben wir es mal genannt. Ein bisschen pathetisch, ein bisschen poetisch vielleicht auch. Ja, wohin wir dieser Tage blicken, Führung, Orientierung, Richtung sind ganz schön gefragt. Mehr, um ganz ehrlich zu sein, Klaus, als zu irgendeiner Zeit, an die ich mich erinnern kann, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Welt ein so unaufgeräumter Platz derzeit ist. Was ist eigentlich Führung? Wie wird sie in Sprache glaubhaft? Darum wollen wir uns heute kümmern. Hallo Klaus.
Hallo Andreas. Das gehen wir an. Sehr wichtiges Thema.
Allerdings, weil ich glaube, wir beide würden übereinstimmen, dass wir derzeit an vielen Stellen Führungsdefizite haben, ne?
Ja gut, wenn wir auf die Politikbühne schauen, fühlt es sich zumindest so an. Oder wie wir gerne sagen, das ist die Wirkung, die vermittelt wird. Es wird wenig erklärt, gefühlt, ich betone das so, wird auch wenig umgesetzt. Schon gar nicht wird das umgesetzt, was mal vollmundig angekündigt war. Und die Menschen warten schon darauf, weil Führung, wenn sie richtig läuft, gibt Vertrauen, aber gibt ja auch Sicherheit.
Ich würde das sogar noch ergänzen, das ist nicht nur in der Politik, das ist auch ökonomisch an vielen Stellen sichtbar. Wie transformiere ich mein Tun? Wie packe ich das an? Wie gehe ich voran? Darüber werden wir bestimmt auch ein bisschen sprechen in dieser Folge. Und auch in der Gesellschaft.
Ja.
Wie passen wir eigentlich in Deutschland, in Europa noch zusammen? Auch kulturell, weil hier haben wir keine singuläre Bühne, wo sich sehr viele Menschen versammeln würden und sagen würden, ja, das ist so ein kultureller Ausdruck dessen, also wie für dich The Boss beispielsweise, wo man immer Orientierung herholen kann. Bei mir sind es ein paar andere. So etwas, so eine sinnstiftende Figur über alles, für alle, gibt es irgendwie nicht.
Du kannst Führung ja auch ein Stück weit mit Orientierung gleichsetzen.
Ja.
Und wir müssen nicht über Führung reden, wenn alles super läuft. Ne? Wenn alles super läuft, dann greift ein Rad ins andere und dann haben wir das nicht als Thema. Führung ist immer dann ein Thema, wenn es schwierig wird. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn Krise ist, dann bewahrheitet sich, wer wie führt. Und natürlich kannst du die Politik nehmen, aber nimm die Menschen in der Gesellschaft, wie du es ansprichst. Wir sind in einer so brutalen Veränderung und das bringt ja ganz viel Unsicherheit mit sich. Nimm das Beispiel KI, wir hatten es erwähnt. Nimm mal die ganze Weltordnung. Die Amerikaner sind nicht mehr unser bester Freund plötzlich, sondern unberechenbar. Wir haben Kriege auf der Welt. Du weißt nicht, was da die Russen vorhaben. Du weißt nicht, was die Chinesen machen, die einfach mal sagen, wir kopieren euch Deutsche in Sachen Autoindustrie und dabei geht ihr kaputt. Wie schade eigentlich. Aber, und so geht das weiter. Und die Leute mögen ja erstmal keine Veränderung, weil sie dann nicht wissen, was kommt. Und das gibt Unsicherheit. Plus jetzt die wirtschaftliche Geschichte, Rezession, 3 Jahre. Also auch wirtschaftliche Ängste, Existenzängste. Und du hast keine Orientierung mehr. Die Kirchen werden immer leerer. Die Ärzte triffst du kaum noch. Das heißt, auch die als Beichtpersonen fallen raus. Manchmal müssen es noch Anwälte richten, aber das ist auch so eine Sache.
Hast mal Mitleid.
Darum geht's. Dann sage ich lieber nicht als Anwalt, lassen Sie uns das als Coach regeln. Aber wer sind die Menschen, die uns ein Stück weit mitnehmen, Orientierung geben oder vielleicht einfach mal, ich sag's mal ganz banal, auch mal ein gutes Gefühl.
Ja.
Ja, das ist der Boss natürlich. Aber wenn wir über richtige Führung reden, wow. Oder aber auch Eltern für Kinder. Schau mal, was da los ist im Moment. Was da an Prägung falsch läuft und so weiter. Also Führung kannst du ganz global nennen und dann haben wir da eine echte Krise.
Ich habe noch ein ganz anderes Beispiel, weil als wir das Thema festgelegt haben, ich habe mich dann an meine Kindheit erinnert. Bin in Koblenz aufgewachsen, wie du weißt. Und Papa Berufsoffizier in der Grundschulklasse, 3/4 der Kinder waren Sprösslinge von Soldaten. Und ungefähr 100 Meter entfernt von unserem Zuhause war das Zentrum Innere Führung der Bundeswehr. Und mein 10-jähriges Ich hat sich dann irgendwie so gefragt, naja, was soll denn das? Was ist denn das für ein Quatsch irgendwie? Jahrzehnte später kam dann eine andere Erinnerung, nämlich wenn wir Angehörige des Offizierskorps bei uns zu Gast hatten zu Hause, die Beobachtung, wie eloquent diese Menschen gesprochen haben, wie sehr sie verpflichtet waren einer ethischen normativen, demokratischen Grundordnung. Und die Bundeswehr natürlich in ihren frühen Jahren damals noch so ein bisschen versucht hat zu vertreten, Bürger in Uniform, wir werden nur aktiv, wenn die Grenzen des Landes irgendwie angegriffen werden. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was dieses Zentrum Innere Führung heutzutage macht, aber im Nachhinein, und das sagt jetzt ein Herzenspazifist, der mit diesem Verein persönlich nie irgendwas zu tun haben wollte, aber trotzdem von den Fähigkeiten der Menschen, die diese Führungsschule durchlaufen haben, sehr beeindruckt war. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und das ist mir so eingefallen, als wir über diese Folge gesprochen haben.
Ja, aber schönes Bild. Aber das spricht vielleicht auch für diese Veränderung, die wir jetzt kurz mal umrissen haben, dass das heute sich alles ganz anders darstellt, offensichtlich. In allen Bereichen. Also nimm die Bundeswehr, die Wehrpflicht wurde ausgesetzt, glaube ich. So heißt es. Das heißt, da ist auch richtig was nach unten gefahren worden. Guck dir die Unternehmen an. Was ist in Unternehmen los? Was ist in der Gesellschaft los? Führung ist doch auch zum Beispiel, da lässt sich jemand wählen zu einem Vorsitzenden eines Vereins und führt einen Verein. Mein Vater hat über 30 Jahre seinen Segelflugverein geführt. Sowas gibt es heute nicht mehr. Das sind Menschen mit Herzblut und natürlich übernehmen die Verantwortung und führen. Und andere lassen sich dadurch inspirieren und werden mitgenommen, egal in welcher Position das ist. Und das wird immer weniger, weil jeder gefühlt im Überlebenskampf ist, auf sich bezogen, also nicht mehr die Gemeinschaft vorne dran ist. Und in Unternehmen scheint das zum Teil auch so zu sein. Ne? Jeder guckt, dass er klarkommt, aber das große Ganze geht ein bisschen verloren. Und es ist super, dass wir das nicht nur jetzt aufs Unternehmertum ausrichten, sondern wirklich gesellschaftlich. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Und ich gucke auch immer, wer inspiriert mich, wer nimmt mich ein Stück weit mit. Ich glaube, ich bin unführbar, ehrlich gesagt. Ich bin mein Leben lang selbstständig. Ich glaube, wenn ich irgendwo eingegliedert wäre, ich hätte am Abend des ersten Tages 38 Abmahnungen oder sowas. Ich glaube, das wär ganz schwierig. Aber natürlich gibt es für mich auch Menschen, von denen ich einfach gerne was annehme. Nenne es von mir aus auch, von denen ich mich ein Stück weit führen lasse.
Natürlich.
Das sind nicht viele, aber es sind welche. Und das soll auch gar nicht arrogant klingen. Aber man sucht immer wieder auch einen Halt, eine Orientierung oder den richtigen Anstoß. Weil wenn ich das gerade sagen darf, Andreas, mir ist das auch so wichtig, Führung darf nicht so verstanden werden, dass ich in meinem Sessel sitze und sage, turn du mal vor, ich mache mal. Dann vielleicht, wenn ich Lust habe. Also das ist nicht hier Wellness. Führung, da ist vorne einer dran, der gibt das vor, der ist Vorbild, der lebt das, der kommuniziert das und handelt danach. Und die, die sich führen lassen oder auch mal führen lassen müssen, marschieren dann mit und bringen ihren Anteil an dem Ganzen. So verstehe ich das. Und Führung ist niemals eine Einbahnstraße. Das darf so nicht verstanden werden.
Auch was Meinungen, was Haltungen angeht, und das ist so das Riesenmissverständnis unserer Zeit, dass Menschen das zunehmend das Gefühl haben, sie können sich nur noch in der eigenen Bubble bewegen. Ja. Ich meine, wir beharren ja immer darauf, dass wir ein gutes Beispiel dafür sind, dass Menschen, die ideologisch an unterschiedlichen Plätzen stehen, sich in diesem Podcast zusammensetzen und sich nicht an die Kehle gehen. Heute sind wir remote, da würde das nicht funktionieren mit dem Massakrieren. Glücklicherweise, vielleicht wird es ja noch ganz heiß irgendwie. Nee, aber Spaß beiseite. Also wir machen das ja nun wirklich aus Überzeugung und weil ich habe ein Rieseninteresse daran, deine eher wertkonservativen Punkte und Haltungen kennenzulernen. Weil ich in meinem Alltag, ich mache da kein Geheimnis draus, eher in einer anderen Filterblase unterwegs bin. Das ist einfach so.
Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist doch diese Vielseitigkeit, die es doch ausmacht. Wenn wir alle gleich werden, was ist denn das für ein Quatsch? Aber wir müssen das ja als Chance nutzen. Und natürlich, wenn du jemand bist, der führt, kannst du es nicht allen recht machen. Weil die Menschen sind eben so unterschiedlich, wie wir beide eben auch unterschiedlich sind. Wobei unsere Schnittmenge ist schon größer geworden, junger Freund. Das müssen wir ganz klar mal sagen.
Absolut.
Das ist auch gut. Das ist absolut so. Aber die Menschen sind nicht alle gleich. Jeder hat eine andere Persönlichkeit, Bedürfnisse, Ängste, Fähigkeiten. Und die alle unter einen Hut zu bringen, wow, das ist eine echte Herausforderung. Lass uns doch so ein paar Klischees bedienen. Du hast die Boomer, die so bis 2036 in einer Anzahl von 19,5 Millionen den Arbeitsmarkt verlassen. Und dann rücken andere nach, ich glaube 12,5 Millionen. Da ist so ein Riesengap. Stell mal vor, was da passiert. Ja. Und dann überlegen die, wo will ich denn arbeiten und was habe ich da für Führungskräfte vor mir? Und da siehst du mal, was da für eine Verantwortung drin ist. Und da geht's schon los. Also was machst du damit? Wie kannst du die Vielseitigkeit auffangen? Wie kannst du in Chancen denken? Junge Menschen wollen entwickelt werden. Die wollen respektiert werden, die wollen Fortbildungschancen haben, die wollen nicht nur rund um die Uhr arbeiten, wie die Generation unserer Eltern oder ich zum Beispiel auch.
Ich auch.
Weil, ja, weil man Spaß hat. Wir haben gerade drüber gesprochen, wie wir getaktet sind. Du genauso, ne? Das ist ja was ein Spaß. Aber Work-Life-Balance, bitte, das soll jetzt gar kein abgetroschenes Ding sein. Da tickt die Generation Z ein bisschen anders. Ich stelle fest, ich verurteile gerade nicht. Meine Töchter sagen, Papa, wir finden das super, was du machst. Und wie du da drin aufgehst als Anwalt, als Trainer, Speaker und was du alles machst, ist ja völlig wahnsinnig. Aber sei nicht böse, wir wollen es nicht so.
Ja, ganz vornehm, okay. Ja. Mit okay, Taktgefühl. Enterbt, großartig. Ja, genau, fertig. Seht nein, zu, Quatsch. Wie ihr klarkommt.
Genau, solange ich meinen Tisch über eure Füße stelle oder umgekehrt. Nein, nein. Aber wie geil, ne? Dass ja. Die das so sagen. Wir wollen das nicht so. Wir möchten schon mehr eine Balance. Dann springe ich da drauf und dann diskutieren wir und dann sagen die schon, jetzt will er uns wieder ärgern. Nee, ich will nur diskutieren. Und da müssen wir offen sein. Da müssen wir offen sprechen. Und da siehst du alleine an diesen kleinen Stichworten, die wir uns jetzt schon um die Ohren hauen, was das für ein Thema ist.
Ja. Also wo wir gerade dabei sind, machen wir es jetzt einfach relativ früh in der Folge. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Das sind Fundstücke, die du mir rübergespielt hast und ich spiele einfach mal zwei Stück von denen. Es ist zum Schieflachen für uns, aber wie das so ist bei Humor, der ist ja manchmal recht nah dann doch an irgendeinem Teil der Realität. Hören wir einfach mal rein.
Warum hat mir keiner gesagt, dass das so anstrengend ist? Ich musste heute einen Kaffee zubereiten. Das war so kompliziert. All diese Knöpfe, ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will einfach nur das Geld haben und nicht mehr arbeiten.
Für was bin ich in die Schule gegangen? Hab mein Abi gemacht? Hab studiert. Ich habe einen Studentenkredit aufgenommen, damit ich studieren kann, weil mir nonstop gesagt wurde, du musst studieren, weil dann findest du einen Job, der besser bezahlt ist. Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben.
Ja, Emily, willkommen in der Realität. 36.000 brutto im Jahr ist gar nicht übel nach dem Studium. Vor allem bist du frisch aus dem Studium und da können die meisten halt wirklich nichts. Außerdem hat dich niemand gezwungen, einen Studienkredit aufzunehmen. Zu studieren ist in Deutschland immer noch kostenlos.
Als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel im Jahr. Wir reden hier von einem ganzen Jahr. Das ist wirklich nicht, wie man überleben soll.
Ja, man weiß nicht, wie man überleben soll. In meinem Kopf schwirren die Stoffe für die nächsten 5 Kassenschlagerkomödien rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Güte, das bedient diese ganzen Klischees, die du auch schon angedeutet hast. Die Boomer, die Fleißigen und diese super Faulen, die nichts drauf haben und keinen Bock haben, irgendwas zu machen. Von der Gen Z und folgende. Mega, diese Beispiele. Manchmal ist TikTok cool.
Manchmal ja. Ich glaube, das erste ist eine Parodie und das zweite, glaube ich, ist sogar echt. Ich glaube, die junge Dame hatte das wirklich in ihrer Entrüstung über dieses Vorstellungsgespräch hochgeladen. So hatte ich es damals mitbekommen, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber es spielt natürlich mit diesen Klischees, das ist schon klar. Und weißt du, natürlich gibt es bei den jungen Leuten genauso viele Fleißige wie in unseren Generationen und auch faule Säcke, das ist so. Ja. Aber Gen Z wird natürlich wegen dieser Work-Life-Balance ein bisschen belächelt. Aber eins müssen wir mal sagen, da läuft gerade relativ viel schief. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten, glaube ich, das mal andiskutiert, es gibt keine Ehren- und Siegerurkunden mehr bei Bundesjugendspielen. Der Wettlauf in der Grundschule ist wohl abgeschafft, weil es da auch Verlierer gibt. Im Jugendfußball wird hier und da auch 4 Tore gespielt und es ist nur eine Teilnahme und kein Siegen und Verlieren. Und da habe ich große Bedenken. Warum? Ja, ich bin geprägt. Mein Vater hat mir vorgelebt, Leistung lohnt sich. Und der hatte seine 14-Stunden-Tage als Mediziner. Und der hat das gelebt, der hat das geatmet, der hat das in seiner DNA. Und das hat er mir weitergegeben und ich bin sehr dankbar. Und ich ticke natürlich so. Wenn aber junge Menschen nicht lernen, dass du auch tierisch auf die Schnauze fallen kannst, und dass es dann nur Sinn macht, sofort wieder hochzugehen und höher wieder hochzufedern, als dahin zu krachen, dann werden die später im Leben ein Riesenproblem kriegen. Und wenn das alles eine Belastung ist, jetzt mit dem Augenzwinkern den Kaffee machen, aber jetzt vielleicht auch nur 30 Tage Urlaub oder mal anfangen, was zu verdienen, aber dafür auch Leistung zu bringen. Wenn das alles Belastung ist, dann weiß ich nicht, wo es hingeht. Bitte, es ist, wir überspitzen ein bisschen. Ja, es gibt da tolle Leute wie überall. Aber wir brauchen doch Menschen, die gerade in dieser Welt, die sich so verändert, wie wir es eben skizziert haben, die auch widerstandsfähig sind und die auch was abkönnen. Und die Entwicklung sieht in vielen Bereichen nicht so aus. Und das macht mir Sorgen. Also Belastbarkeit. Die psychischen Erkrankungen nehmen zu. Und dann hast du jemanden, der gar nicht mehr belastbar ist. Dann hast du auf einmal Fehltage. Du hast eine Schieflage im Unternehmen. Und dann bist du eine Führungskraft und sagst, ja, wo sind denn meine Leute alle? Also das kann man hier nur kurz andiskutieren. Aber die Entwicklung ist, glaube ich, nicht gut. Bei den Kindern war immer der Ansatz, ihnen das Rüstzeug mitzugeben, damit sie dann im Leben bestehen können.
Absolut.
Die natürlich. Hoffnung. Hm. Aber das Rüstzeug in allen Bereichen, gesundheitlich, mental, charakterlich, Persönlichkeitsentwicklung, handwerkliche Fähigkeiten bin ich nicht so zuständig, das ist eher meine Frau. Also von daher, aber wenn in allen Bereichen dieses Rüstzeug nicht mehr vermittelt wird, was wird daraus?
Absolut. Du hast ja ganz zu Recht gesagt, wir sind so aufgewachsen, wir sind so geprägt, dass kompetitive Inhalte, also im Sport, aber dann auch früh in der Berufstätigkeit, meine Güte, ich bin der vorletzte Boomer-Jahrgang, also die du vorhin angesprochen hast, also 1963 geboren. Und bei mir in der Grundschulklasse waren 40, 42 Kinder und 5 oder 6 hießen von denen Andreas. Allein das bedeutet ja schon, man musste im Leben hier und da mal die Ellenbogen ausfahren, um irgendwo hinzukommen. Und du bist nun einige Jahre jünger, aber so in Teilen hat das für dich auch noch gegolten, denke ich, ne? Auf jeden Fall. Und das ist Lebensrealität gewesen und die ist aufgrund anderer Geburtensituationen natürlich fundamental anders. Für mich ist die wahnsinnig spannende Frage, wie übergibt man als Boomer oder früh Gen Z an die Nachfolgenden oder Millennials, wie auch immer, an die nachfolgenden Generationen, um denen dann Führung mitzugeben. Du hast das im privaten, im familiären Bereich gerade gesagt. Man versucht das den eigenen Kindern mitzugeben und es funktioniert halt nicht für alle. Und es gibt dann tatsächlich diese Menschen, die dieses Kompetitive nicht gelernt haben, damit nicht aufgewachsen sind. Und meine Fragestellung ist, weil ich versuche mich wirklich auch in der Rhetorik, auch in der Kommunikation davor zu schützen, in so einen Nostalgiereflex zu verfallen und zu sagen, früher war alles mega affengeil und heute ist alles bescheiden. Ja? Und das trifft es nämlich nicht, diese Überlegungen von jüngeren Menschen. Und die Referenz sind dann ja fast immer Zusammenhänge der Wissensarbeit, dieses Work from Anywhere. Ich kann in Thailand sein und ein mega tolles Projekt machen. Ja, natürlich. Ich kann im Prinzip einmal im Monat in mein Büro einfahren und trotzdem exzellente Arbeit machen. Ja, bin ich von überzeugt, dass es das gibt. Wir müssen, glaube ich, den Modus finden, da miteinander wieder ins Gespräch zu kommen. Und zu definieren, worin besteht denn dann in der digitalen, KI-gesteuerten Welt und so die Führung?
Das ist völlig richtig. Aber das ist ja genau der Punkt. Die Arbeitswelt hat sich total verändert.
Absolut.
Also wenn ich jetzt juristisch kurz was sagen darf, das Arbeitszeitgesetz ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja, 9-to-5 ist nicht zeitgemäß. Nee. Dann hast du die Homeoffice-Geschichte, dann hast du 4-Tage-Wochen-Geschichten und so weiter, Fachkräftemangel. Also da müssten wir juristisch mal den ganzen Müll aufräumen, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. So, jetzt, wenn du ein Unternehmen hast oder Unternehmer bist und du siehst, nach und nach gehen Leute in Ruhestand, ich habe Jüngere, die nachrücken, aber anscheinend haben die nicht so viel Druck, wie ich es hatte. Jetzt mal so als Silberrücken, ja, was ist denn da? Dann habe ich nur eine Chance. Ich gehe auf die Menschen zu, rede mit denen und sag, was kannst du einbringen? Was hast du drauf? Mhm. Und ich habe mal gelernt, Führung sollte erstmal Ziele definieren. Und dann kann ich mir überlegen oder erarbeiten, wie wir diese Ziele erreichen. Und da kann jeder, der bei mir dabei ist, seine Stärken einbringen. Und wenn der eine sagt, ja, ich bin ja immer nur am PC, aber ich arbeite am besten nachts, dann soll er das machen, wenn das ins Unternehmensbild passt. habe ich natürlich Publikumsverkehr oder bin Handwerker, nichts los. Ja.
Und
du weißt, was ich meine.
Ja,
ich muss diese Beweglichkeit haben und ich muss diese Menschen doch mitnehmen und ihre Stärken nutzen. Ich muss die doch nicht, wenn die Qualitäten haben, in irgendein Korsett drücken, weil man das seit 80 Jahren so macht. Also dann bin ich keiner, der Menschen führt, dann bin ich ein Sturkopf und nichts anderes. Und da müssen wir umdenken und müssen das nutzen. Klar, wenn ich negativ denke und sage, ja, ich werde ausgenutzt, die wollen ja nur daheim arbeiten. Aber wenn die Leistung stimmt und die bringen sich ein für das Ziel, bitte. Und das ist der Punkt, die Leute sind nicht alle gleich. Wenn ich aber versuche, die alle gleich zu behandeln und mit der gleichen Arbeitszeit und den Vorgaben, dann geht das Ding nicht mehr heutzutage. Und dann rennen die dir weg. Und die gucken, welche Unternehmen sind so flexibel und welche Unternehmen haben gute Führungskräfte. Das ist es.
Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, du hast mir in der Vorbereitung mal einen Link geschickt zu einem ziemlich bekannten und berühmten und heftig downgeloadeten TED-Talk von Simon Sinek. Den habe ich mir mit Vergnügen, habe ich vor vielen Jahren, der stammt aus dem Jahr 2010. Und interessanterweise, das aus meiner Sicht erweist sich als fast prophetisch, was er sagt, und anwendbar auf diese Transformationszeit. Denn er hat eigentlich ein ganz einfaches Schema und begründet das auch sehr gut. Wir in unseren Excel-Tabellen gehen so vor, dass wir sagen, was wir produzieren, und dann sagen wir, wie wir es produzieren, dass es besonders shiny und toll und klasse ist. Und erst dann in der Mitte des Kreises sagen wir, warum wir es machen. Was ist unsere Haltung? Was ist unser Spirit dazu? Und er sagt in diesem TED-Talk, ey, die sehr guten Oratoren, Martin Luther King und andere, Steve Jobs und Apple und so weiter, haben dieses System umgekehrt. Die haben immer mit dem Why angefangen, haben immer mit dem, ja, mit dem Bodensatz ihrer Seele, wenn du das so übersetzen willst, angefangen und gesagt, ey, deshalb machen wir das und nicht, das machen wir. Das kommt dann erst am Schluss. Ich glaube, das zahlt ein auf das von uns eben besprochene generationelle Problem, weil die Silberrücken, die du gerne so nennst,
ja,
die kommen natürlich aus einer Zahlenwelt. Ey, dieses Jahr haben wir 500.000 Stück produziert, letztes Jahr nur 350.000. Wachstum stimmt, bla 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 und so weiter. Alles super, alles klasse. Das ist der Grund sozusagen am Ende des Tages. Und dass die jungen Leute jetzt anfangen zu sagen, wait a minute, für mich ist das kein hinreichender Grund.
Das ist doch auch richtig. Der Unternehmer muss die Zahlen im Griff haben. Und der sagt, stimmen die Zahlen? Funktioniert das Unternehmen? Ja. Muss ich Leute rausschmeißen? Fahre ich an die Wand? Insolvenz ist heute schnell mal ein Thema. Guck dir die Zahlen an. Dass der Unternehmer so denkt. Aber damit lockst du keinen jüngeren Menschen mehr motivationsmäßig in dein Unternehmen. Das kannst du vergessen. Diese alten Führungsrollen hier wie Friedmund Malik, einer der ganz Großen in Sachen Führung, der sagt aber, wir brauchen da ein System der Wirksamkeit, aber natürlich zielorientiert. Aber wenn du das jetzt breiter mal fächerst, dann hast du zum Beispiel auch Obama, der sagt, hey, das geht über Haltung. Und da bist du schon beim Why. Ja, Haltung,
absolut,
welche Haltung habe ich dazu? Das sagt er. Oder nimm Bodo Jansen, der ja auch da immer wieder publiziert, der sagt, pass mal auf, fang bei dir an. Also Selbstführung und dann andere führen. Also wie stehst du zu der Nummer? Auch Haltung, Werte, worüber wir oft sprechen. Oder sogar Brené Brown, die ja sagt, Verletzlichkeit.
Genau.
Also Vertrauen, vertrau deinen Leuten. Dabei machst du auf ohne Ende, bist verletzlich ohne Ende und du kriegst auch echt was ab. Aber es ist alternativlos,
weil
sonst bist du immer auf Distanz. Und ich glaube, dieser Mix aus so, jetzt habe ich nur ein paar genannt, ja, du kannst das ja, Martin Luther King, klar, kannst du weiter nennen und noch mehrere, aber du musst so einen Mix finden. Und ich glaube, du musst wahnsinnig flexibel sein, oder wie heißt das heute, der situative Führungsstil.
ja,
da musst du unterwegs sein. Und ich glaube, dass du es, nicht ich glaube, ich weiß, du musst es versuchen, Tag für Tag, wenn du Führungskraft bist, zu leben. Und die Wahrheit ist, du wirst permanent Fehler machen. Zumindest aus Sicht deiner Truppe. Weil jeder hat eine andere Brille an. Und du wirst Fehler machen. Und du wirst kritisiert werden. Und die werden dir vorwerfen, du bist nicht konsequent. Die werden dir vorwerfen, du bist nicht gerecht. Was auch immer das in so einem Kontext heißt. Weil Gleichmacherei ist, hat mit Gerechtigkeit gar nichts zu tun. Ja. So. Und das musst du wissen als Führungskraft. Da musst du Bock drauf haben. Und ich sage dir ganz gerne, es ist bis heute für mich skandalös oder ein Denkfehler, dass du Karriere machen mit Personalverantwortung gleichschaltest. Das finde ich falsch, weil es gibt Menschen, die können und wollen führen und es gibt Menschen, die wollen das nicht, haben aber trotzdem eine Expertise. Und du musst beiden die Möglichkeiten geben, ihre Karriere zu machen und du darfst es nicht gleichschalten, weil wenn einer das nicht kann und nicht will, dann versaut ihr dir die ganze Truppe und sabotiert sich selber. Dann hast du gar nichts gekonnt. Aber das ist in meisten Unternehmen ist das noch so, ne?
Was würdest du sagen, wie viel, ich wollte gerade sagen, in der C-Level, also in Führungsebene von deutschen Unternehmen, wie viele Menschen oder prozentual da wohl noch drin stecken, die eigentlich gemacht sind für so eine Ingenieurs-Tüftler-Karriere ohne Personalverantwortung?
Genau.
Ich würde sagen, das sind 30, 40 plus Prozent. Vielleicht
plus,
sogar,
ich glaube
vielleicht
sogar auch noch mehr. Plus, weil ich glaube, da findet so langsam ein Umdenken statt, aber die da oben jetzt angekommen sind, die sind alle über diese Personalverantwortungsnummer gegangen. Ich glaube fest daran, dass man Führung lernen kann, wenn man Bock drauf hat. Wenn man aber gezwungen ist, um Karriere zu machen, dann kriegst du nie die 100%. Und wenn du mal so guckst, mir fallen ganz viele Menschen ein, die führen, ohne das wirklich zu merken. Und ich kenne ganz viele, die nennen sich Führungskraft und führen 0,0. Und das ist das Dilemma.
Die fragen dann im Mitarbeitergespräch, im Jahresgespräch, was macht das mit Ihnen? Weil sie es im Rhetorikseminar. Genau, mein Lieblingssatz.
Macht das Sinn?
Macht das Sinn? Da würde ich den Leuten gerne an die Gurgel gehen. Genau. Aber ich bin ja Pazifist, deshalb mache ich das nicht. Also insofern, ja, genau. Hast du eine Vorstellung, einen Tipp, wie Menschen das merken? Weil eigentlich zu sagen, ich bin eine inhaltliche Führungskraft, die zum Beispiel im technischen Bereich das Unternehmen weiterbringt, habe aber keine Personalverantwortung. Oder ich bin eben dieser Menschenmensch. Also wie finde ich das am schnellsten heraus und erspare mir selbst, ich erzähle immer gerne die Episode von einer Kollegin, die im Hörfunk gearbeitet hat und Jahrzehnte Sendungen moderiert hat und bei jeder Sendung einen halben Herzkasper bekommen hat. Und wie furchtbar. Tolle Rechercheurin, die hat tolle Stories ausgebuddelt und so weiter. Und das ist ja mindestens genauso viel wert.
Ja. Was ich ganz gerne mag, sind diese Persönlichkeitstests. Gibt es ja viele Anbieter. Ich mag Insights zum Beispiel. Und da gibt es ja verschiedene Persönlichkeitsstrukturen. Und da gibt es natürlich diese begeisterungsfähigen Menschenfänger. Aber es gibt auch diese Daten, Zahlen, Fakten Menschen. Da gibt es noch die Dominanten und noch die Harmoniebedürftigen. Aber jetzt stell mal vor, du bist so ein Ingenieurstyp, Zahlen, Daten, Fakten.
Genau.
Dann bist du kein Menschenfänger. Den meisten sieht man das an. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Aber stell mal vor, du würdest mit diesen Tests arbeiten. Das machen viele Unternehmen mittlerweile, um Teams richtig gezielt zusammenzustellen. Und dann hast du da jemand, der hat fachlich eine Expertise, aber der will diese Menschen nicht haben. Ey, dann lass den aber bitte, wenn es denn in der Schnittmenge ist, lass den interne Fortbildungen geben einfach, wo er sein Wissen vermittelt, aber nicht führt. Also wie ein Workshop zu seinen technischen Themen oder was auch immer. Und die sagen, Menschen, ich liebe Menschen, das ist ja das Geheimnis schlechthin, als Führungspersönlichkeit solltest du Menschen mögen oder
dich,
mehr.
Dich
das
selbst und verstanden. Menschen.
Ja, sich selbst und Menschen. Und das scheint im Moment für viele ein Thema zu sein. So, aber wenn du das rauskriegst, dann kannst du sagen, wenn da jemand ist, der Menschen führt, wie toll ist das? Ich habe ein paar Unternehmen in der Mandatschaft, die haben zwei Geschäftsführer, die haben das aufgeteilt. Der eine ist für den technischen Bereich und der andere ist für die Führung da. Wie großartig ist das denn?
Super, super.
Ja, sowas ist geil. Da kannst du richtig reingehen. Also das ist eine Sache, um Menschen zu entwickeln. Und du musst das, wie gesagt, entflechten ein Stück weit. Und wenn du mal verstanden hast, dass Führung so eine große positive Macht ist, und ich rede nicht von einer Positionsmacht, sondern so eine Vertrauensmacht. Boah, wenn du das verstanden hast, dann wirst du auch Menschen dafür begeistern können und kannst die ja auch auf dem Weg begleiten mit entsprechenden Tools, Werkzeugen, Fortbildung oder sonst was. Das finde ich total wichtig. Aber nicht diese völlig verkehrte Gleichschaltung, Karriere und Personalverantwortung.
Lass mich die Frage nochmal auf den Teppich bringen, ob wir gemeinsam da was entwickeln können irgendwie, um diesen generationellen Übergang hinzubekommen. Weil in der Transformation steckt ja nicht bei weitem nicht nur Technik, sondern stecken ganz andere Sachen drin. Und wir kommen aus einer Elfenbeinturmwelt und bewegen uns wahrscheinlich, die Technik, die KI und so weiter, werden das gar nicht anders zulassen, in eine kollaborative Welt hinein. Das heißt, das Teilen wird viel wichtiger. Und ich habe das Gefühl, dass diese jungen Menschen, wo wir auch die Töne von gehabt haben gerade, davon eher mehr verstehen als wir. Also müssen die Alten, die Silberrücken, die Boomer viel, viel mehr die Leine loslassen und die machen lassen? Das tun sie noch nicht.
Noch nicht, weil das so noch diese Kontrollnummer ist. Die verschiedenen Generationen, auch das ist keine Einbahnstraße in meiner Wahrnehmung, müssen sich noch mehr füreinander interessieren. für die Denke interessieren und für die Fähigkeiten interessieren. Nur mal als Beispiel, als ich mit meiner jüngsten Tochter ja kürzlich in New York war. Ich glaube, also ich stelle mich manchmal ein bisschen doof an, ja, aber die hat so schnell alles gecheckt am Handy, wo wir wann wie hin müssen und wo welche U-Bahn. Ich war, also ich hätte wahrscheinlich 38 Stunden länger gebraucht. Ja, ich oute mich da jetzt, aber das ist völlig egal. Ist die Anna hat das so durchgezogen, wir waren so getaktet. Großartig. Gut, die hatte auch einen Plan, den wir verfolgen mussten. Die war so schnell. Dann hat die kurz noch, ach Papa, guck mal hier, jetzt buche ich gerade noch für das Musical hier die Karten und da mal. Ja, jetzt können mich einige belächeln, ja, aber die hat das so geil gemacht. Die war 10-mal schneller als ich. Das ist eine Fähigkeit, die du in jedem Unternehmen natürlich jetzt wirklich branchenbezogen nutzen kannst. Und jetzt nimm noch KI dazu. Die Menschen, die sind mit der digitalen Welt aufgewachsen oder wachsen auf. Wenn du das nicht nutzt, bist du abgehängt. Du musst das nutzen. Du musst als Unternehmer wissen, was los ist. Beispiel, die Jörg Löhr Akademie hat eine Digitalchefin, die jetzt komplett für KI zuständig ist.
Ja, klar.
Die ist nur für die KI zuständig, die Nati. Die macht nur KI, die schult das, die Akademie, die probiert die Tools aus. Da wird eine eigene Unternehmens-KI entwickelt. Da brauchst du aber junge Leute, die da Bock drauf haben und die das Know-how haben und das Tempo haben. Und gleichzeitig bin ich so kühn zu sagen, die Jüngeren dürfen auch gerne die Erfahrenen mal fragen, was denkst du denn? Und ich glaube, da könnte eine Superkraft entstehen, eine Synergie, wenn keiner von beiden Seiten ignorant ist, sondern offen ist. Dafür musst du offen sein. Du würdest sagen, open-minded sein. Jetzt sag ich es. Ist das der Hammer, oder?
Großartig, ja. Der kühne, der kühne Klaus. Ja.
Der kühne open-minded Klaus. Ich raste aus. Wahnsinn. Mein neuer Künstlername.
Ja, aber genau.
Klaus. Aber dafür, da schließt sich vielleicht mal der Kreis, dafür muss man miteinander sprechen. Dafür muss man miteinander kommunizieren und auch Interesse an diesen Positionen haben. Und wir haben da vielleicht sogar zwei Fronten, die aneinander knallen, Prägung, Alter, alles, was du dir vorstellen kannst. Und das ist genau das, was du eben sagtest. Unterschiedliche Verortung, aber wir sprechen miteinander im Sinne des Ganzen. Und da schließt sich der Kreis wieder.
Zur Kommunikation und zur Führung, weil dann ist Führung an der Stelle einfach das Offensein und das erfordert vom Status quo, auf dem wir uns im Moment befinden, so viel Mut, also eine Menge Mut von beiden Seiten, das zu tun. Und ja, liebe dich selbst, führe dich selbst, ja. Sei mutig für und mit dir selbst, egal wo es hinführt.
Wir haben doch, wenn wir über das Thema Bühne und Lampenfieber gesprochen haben, haben wir gesagt, wird dir erstmal klar, wer du bist, wofür stehst du, was ist deine Haltung, was sind deine Werte und was hast du zu vermitteln? Das hat ganz viel mit Selbstvertrauen, Selbstwert zu tun, Persönlichkeit. Und das ist bei der Führung doch mindestens genauso.
Ja, und das Bild kann man doch mitnehmen. Nutze diese drei Stufen. Und wenn du oben bist, bist du auf 100 oder 120.
Ja, und dann kannst du da marschieren. Ich habe noch ein Beispiel heute gesehen, haben jetzt keinen O-Ton dazu. Ich glaube, du hast es als erster in der Story gehabt von uns beiden auf Insta. Obama.
Der da in Virginia und in New Jersey Wahlkampf mitgemacht hat für die Gouverneurs.
Der hat gerade Wahlkampfauftritte gehabt. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo bleibt er?
Ja.
Wo bleibt
er?
Jetzt
ist er wieder da.
Und jetzt hat er zumindest verbal eine Führung übernommen und hat gesagt, ich habe so viele Menschen getroffen, die vor der letzten Wahl gesagt haben, das interessiert mich nicht, ich habe auch gar keine, das hat keine Auswirkungen auf mich. Und dann sagt er, wisst ihr, was im letzten Jahr passiert ist? Das. Keine Wahl ist umsonst, keine Wahl ist verschenkt und dann haut er da rein. Ich drehe durch. Das ist Führung, weil er hat aus seiner Haltung mal kurz erzählt, wofür Amerika eigentlich steht. Sorry, dass ich jetzt dieses politische Ding mache, aber das war für mich heute, als ich es bei dir gesehen habe, habe ich im Netz weitergeguckt. Ich sag so, wie es war, ich habe Gänsehaut gehabt.
Natürlich.
Ich habe gesagt, auch, endlich ist er da, endlich spricht er. Wie geil ist das?
Ja, ich meine, das ist natürlich immer eingepreiste Sternstunden, weil wenn man Kommunikation, Rhetorik machen möchte, man höre Obama.
Aber lass uns ganz kurz noch mal hier auf Deutschland gucken. Ja, natürlich, jetzt wird es doch ein bisschen politisch, aber nicht schlimm. Es sind echt schwierige Zeiten. Und außenpolitisch macht die Regierung ja vieles gut. Aber innenpolitisch, da hakt es brutal. Mir fehlen Erklärungen. Und das ist Führung. Du sagst einfach, was du machst. Damit gibst du nicht die Garantie, dass es funktioniert. Das darf auch heute gar keiner mehr erwarten bei diesen komischen, komplexen Zeiten. Und dauernd verändert sich außenpolitisch was mit einem Einfluss auf die Innenpolitik. Aber warum können die sich nicht hinstellen und sagen, das machen wir jetzt, weil das und das denken wir uns dabei. Und dann machen sie es bitte auch. Ich höre dauernd, das ist sicherlich auch jetzt provokant formuliert, ich höre Ankündigungen, aber ich sehe überhaupt diese Aktion nicht. das kommt mir eben so blöd vor, weil ganz ehrlich, ich habe den Bundeskanzler als Oppositionsführer anders wahrgenommen. Klar, er ist ein Stück weit lahmgelegt durch den Koalitionspartner mit satten 16%, wir wissen das. Gut verhandelt, gute Kommunikation, interessant. Aber weißt du, was ich meine? Führung wäre für mich in so einer Situation zu sagen, das ist echt schwer. Wir haben uns das jetzt gedacht und dann wird's gemacht. Das fände ich echt toll. Und da darf ein Fehler passieren. Da wäre ich der Erste, der applaudiert und sagt, aber du hast es erklärt, du hast es versucht.
Ja, man kann im kommunikativen politischen Prozess nicht wie in der Ampelkoalition sich vor laufenden Kameras streiten, sondern man muss so lange miteinander in Klausur gehen, bis man zu einem Sachthema ein Ergebnis hat und dann an die Öffentlichkeit gehen. Das ist einfach strategisch völlig ungeführt. Was wieder passiert in der neuen Koalition, die ja einen Partner weniger hat sogar. Und ja, das sei mir erlaubt, wenn du das Fortune des kleineren Koalitionspartners erwähnst. Es werden auch marginale Themen bearbeitet zum Teil, um einer Klientel in deren Kontor zu spielen, die abgängig ist Richtung AfD. Also ganz ehrlich, Bürgergeld Drückeberger ist kein Thema. Frau Baas hat das richtig gesagt, das ist Bullshit. Wenn du das, die Zahlen wirklich beleuchtest, bleiben da 25.000 Menschen. Das ist die Portokasse. Das ist kein politisches Thema, wenn wir umringt sind von echten Themen.
Veto? Ja. Zahlenmäßig ja, aber als Signal, vielleicht auch als Etikett, um gegen diese Depression, die in diesem Land irgendwie auf allen liegt, entgegenzuwirken, ist es doch wichtig in meiner Welt, dass es nicht der große Wurf ist. Ich würde an die Subvention gehen. Ich würde den NGOs an den Kragen gehen. Ich sag so, wie es ist. Ich würde auch Subventionen, wir subventionieren immer noch China. Ich raste aus. Was machen wir denn da? Also, das ist ein anderes Thema. Aber natürlich, darum können wir streiten. Aber da ist Erklärungsbedarf. Beispiel aus dem Unternehmertum, ganz schnell auch. Ich kenne ein Unternehmen, die haben mehrere Gesellschafter und die sind sich nicht ganz einig in der Richtung des Unternehmens. Und die tragen diesen Konflikt so aus, dass die nächsten Entscheidungsebenen das mitbekommen, dass die sich uneins sind.
Furchtbar. Das Schlimmste, was man machen kann.
Eine Katastrophe. Die sprechen nicht mehr wie aus einem Mund, was mich sehr belastet. Ich kenne die Akteure und ich verstehe nicht, warum die nicht hinter verschlossenen Türen da können die sich ja verbal die Köpfe einschlagen. Die können streiten, aber dann müssen sie rausgehen. Und das wie aus einem Mund verkünden, weil das ist Signal, das ist Führung. Und dann sagen alle Mitarbeiter im Team, wow, genau. Das sind Kardinalfehler. Aber wenn es auf oberster Ebene vorgemacht wird, vielleicht verfällst du dann auch in diese Geschichte und sagst, oh ja, dann muss es wohl so sein. Aber nein, muss es nicht.
Nein,
muss eben. Es bitte nicht. Das ist zu wichtig. Also mir ist das mit dieser Führung, das ist immer so ein Schlagwort. Und wir haben schon drüber gesprochen, Andreas. Es gibt im Netz 1000 Coaches dazu und so weiter. Und die besten Tipps. Ich bleibe dabei. Du musst Menschen mögen. Du musst mutig sein. Du musst wissen, wer du bist. Du musst für dich dein Warum kennen oder dein Unternehmen. Du musst ein Ziel formulieren und du musst eine Strategie haben, die du immer wieder ändern kannst, weil neue Strategien kommen daher, dass die alte nicht funktioniert hat. Und du musst vertrauen. Du musst vertrauen und respektvoll mit den Leuten umgehen. Du musst die Generationen miteinander reden lassen, um das Beste rauszuholen. Weil die Zeiten sind gerade so, dass wir das machen müssen. Wir haben nämlich keine Zeit, uns mit klein-klein aufzuhalten oder auf Wellness zu machen. Wir sind alle echt gefordert. Im Business, in der Gesellschaft sowieso, im Privaten vielleicht noch mehr.
Absolut richtig. Und ein besseres Schlusswort, was gleichzeitig der Tipp ist, für diese Ausgabe hätte ich mir überhaupt nicht malen können. Meisterlich.
Oh,
kühner Klaus. Meisterlich.
Ich danke dafür. Aber du siehst, das Thema scheint mich echt zu beschäftigen, was auch so ist. Es ist mir zu wichtig, weil es uns sonst
um die Ohren
fliegt. Die nächsten Jahre richtig um die Ohren fliegt weiterhin.
Ja, natürlich, natürlich.
Ich bin ein Anhänger davon zu sagen, gerade wenn es dir richtig gut geht, und das geht es Deutschland gerade nicht, im Verhältnis, ich weiß, was du meinst, aber jetzt bitte für unsere Denke, wenn es dir gut geht, musst du schon Vorsorge treffen für die Zeiten, wo es schlechter wird. Und das haben wir nicht gemacht. Jetzt sind wir im dritten Jahr Rezession und ich hätte gerne Wachstum. Ich hätte gerne, dass die Menschen in Chancen denken, dass die Bock haben, dass die Jugendlichen sagen, boah, ich will Unternehmer werden, ich will ein Startup gründen, ich will das machen, ich will mich einbringen in die Gesellschaft, Kultur. Sowas hätte ich gerne, aber red mit den Menschen. Okay, unsere Töchter natürlich, wie immer, ausgenommen. Genau. Die sind ja von uns, die sind ja infiziert, die armen Kinder. Aber sonst, ich hätte gerne eine andere, ich sag's so banal, Stimmung. Aber wir beide tun ja alles, um das hinzukriegen. Also bitte.
Chaka.
Das auch noch.
Auf geht's.
Okay.
So, das war Sprich mit mir für heute. Bitte abonniert unseren Podcast. Hinterlasst doch mal einen Kommentar auf Spotify oder auch einer Podcast-Schmiede eurer Wahl, wo ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Themenanregungen. Was sollen wir aus der Welt der Kommunikation mal behandeln? Wo drückt bei euch der Rhetorik-Schuh? Und da würden wir uns sehr, sehr freuen, da entsprechend etwas von euch zu bekommen. Mehr Infos findet ihr wie immer auf Ohne Sorge kommunizieren oder auf podcorn.de. Mir bleibt zu sagen, vielen Dank, Kühner Klaus.
Vielen Dank.
Der bleibt für immer.
Der kühne, open-minded Klaus.
Der kühne,
geht jetzt nochmal in sich Klaus, und überlegt, was die nächste Folge bringen wird. Und die wird mindestens so explosiv. Vielen Dank dir.